Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Werner Schoninger. Herzlich willkommen. Die Omikron-Welle führt auch in unserer Region gerade zu steigenden Fallzahlen. Wegen Krankheit oder Quarantäne könnten viele Beschäftigte gleichzeitig ausfallen. Damit nicht alles zusammenbricht, haben Bund und Länder beschlossen, vor allem die Quarantäneregeln zu vereinfachen. Kontaktpersonen sind unter bestimmten Bedingungen künftig von der Quarantäne ausgenommen, etwa wenn sie eine Auffrischungsimpfung, den Booster, erhalten haben. Alle anderen können sich nach frühestens 7 Tagen freitesten lassen. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke begründete die vereinfachten Quarantäneregeln im Inforadio so.
Diese Änderung war eine Forderung gerade aus dem Gesundheitssystem, hier auch aus der Region Berlin-Brandenburg, dass mir viele Klinikchefs gesagt haben, wir sind dann nicht mehr arbeitsfähig aufgrund der hohen Belastung, die wir ohnehin schon haben, und dazu noch eine Menge von Menschen, die durch Quarantäne oder Infektion halt ausfallen.
Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke, SPD. Zu den Corona-Maßnahmen, die Bund und Länder jetzt beschlossen haben, gehört neben der verkürzten Quarantänedauer auch eine 2G-Plus-Regel für die Gastronomie. Geimpfte oder Genesene brauchen beim Besuch von Restaurants oder Kneipen also außerdem einen negativen Test, es sei denn, sie sind schon geboostert. Damit dürfte klar sein, es muss noch mehr getestet werden, etwa um Quarantäne zu verkürzen. Wer Kontakt mit besonders empfindlichen Menschen hat, den sogenannten vulnerablen Gruppen, benötigt dafür einen PCR-Test, also etwa Pflegepersonal. Aber schaffen die Labore auch die vielen Tests, die dann anfallen? Inforadio-Reporter Thomas Rautenberg hat mal nachgefragt.
Die Corona-Inzidenz in Berlin ist auf über 500 gestiegen. Auch in Brandenburg liegt sie mit über 440 vergleichsweise hoch. Und mit den höheren Fallzahlen steigen zwangsläufig auch die Anforderungen an die Testlabore. Kommen nun zusätzliche PCR-Tests zur Verkürzung einer Quarantäne dazu, sehe er das mit Sorge, sagt Dr. Michael Müller, Vorstand des Vereins Akkreditierte Labore in der Medizin ALM.
Einerseits kommt eine ganz massive Infektionswelle durch Omikron mit stark steigenden Infektionszahlen in Berlin. Wir sehen auch, dass Beschäftigte in Laboratorien auch bei uns betroffen sind. Und insofern bin ich besorgt, dass wir hier auch nicht überfordert werden.
Die bundesweite Testkapazität hat sich gegenüber dem Vorjahr auf wöchentlich 2,4 Millionen PCR-Tests nahezu verdoppelt. In Berlin sind Müller zufolge rund 90.000 und in Brandenburg knapp 30.000 Tests pro Woche möglich. Die durchschnittliche Auslastung der Labore beträgt derzeit rund 50%. Das ist eine Momentaufnahme, die sich mit jedem Tag schlagartig ändern kann. Bei der Testkapazität geht es natürlich auch um den Faktor Zeit, sagt Müller.
Wir schaffen es im Moment trotz der deutlichen Zunahme der PCR-Testungen noch, darf man sagen, die Tests innerhalb von 24 Stunden durchzuführen, entweder taggleich oder am nächsten Tag. Insofern ist wirklich wichtig, bei der Umsetzung eines solchen Konzeptes sich gut Gedanken zu machen, wie groß der Umfang der zusätzlich auf die Laboratorien gegebenenfalls zukommenden Testungen sein soll.
Im Moment aber ist das zu erwartende Testaufkommen für Müller eine Rechnung mit vielen Unbekannten. So gibt es bislang keine verlässlichen Zahlen, wie viele Angestellte der kritischen Infrastruktur überhaupt in die neue Teststrategie einbezogen werden sollen. Auch die Wucht, mit der die Omikron-Infektion die Region treffen könnte, kann man bestenfalls schätzen. Insofern warnt ALM-Vereinsvorstand Müller die Politik, falsche Erwartungen zu wecken.
Wir hatten in der Zeit der Reiserückkehreruntersuchung Ende 2020 ja erlebt, dass es nicht glücklich ist, wenn man zu viele Testungen verspricht und dann nachher dafür die Kapazitäten sehr eng werden. Da hatten wir eine Überlastungssituation. Das wäre gut, wenn wir die jetzt vermeiden könnten.
Aber auch so dürfe die dauerhafte Auslastung der Laborkapazitäten nicht über 85% steigen, sagt Michael Müller. Die Medizinlabore hätten auch andere Aufgaben, wie die Diagnostik von beispielsweise Tumor- und Leukämieerkrankungen, die nicht einfach hinten angestellt werden könnten.
Inforadio-Reporter Thomas Rautenberg berichtete. In einem außergewöhnlich brutalen Mordfall in Berlin ist heute ein Urteil ergangen. Der 42-jährige Angeklagte soll sich laut Staatsanwaltschaft über ein Datingportal mit seinem späteren Opfer zum Sex verabredet haben, um seine Kannibalismus-Fantasien umzusetzen. Jetzt wurde der Mann zur lebenslangen Haft verurteilt. RBB-Reporter Matthias Bartsch berichtet.
Der Richter sprach in der Urteilsbegründung von einer menschenverachtenden Tat. Er ist überzeugt, dass Stefan R. den 43-jährigen Monteur in seiner Wohnung getötet hat, um seine Kannibalismus-Fantasien auszuleben. Am Ende war es die Summe der Indizien, die den Lehrer aus Pankow als Mörder überführte. Die Aussagen von Zeugen und Ermittlern, die Obduktionsergebnisse und die in Chats festgehaltenen Kannibalismusfantasien von Stefan R. ergaben für das Gericht ein eindeutiges Bild. Der Verurteilte bestritt bis zuletzt, den 43-Jährigen getötet zu haben. Er habe nur Sex mit dem Mann in seiner Wohnung gehabt. Am nächsten Morgen habe der Besucher tot im Nebenzimmer gelegen. Die Leiche habe er zerteilt, weil er Angst gehabt hätte, dass seine Homosexualität öffentlich werden könnte. In Panik habe er sich entschlossen, die Leiche verschwinden zu lassen. Für das Gericht eine unglaubwürdige Darstellung. Der Richter stellte auch die besondere Schwere der Schuld fest. Nach der lebenslangen Haft ist eine Sicherungsverwahrung möglich. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Verteidigung kann in Revision gehen.
Matthias Bartsch berichtete. Immer wieder demonstrieren Menschen gegen die Corona-Regeln, auch in Berlin und Brandenburg, offiziell angemeldet oder getarnt als Spaziergang. Die größten Demos finden seit Wochen in Cottbus statt. Da kommen mehrere tausend Menschen zusammen, die lautstark und teils aggressiv ihren Unmut äußern. Ist das die Mehrheit oder nur eine laute Minderheit? RBB-Reporter Andreas Rausch hat sich in Cottbus auf die Suche nach der sogenannten Zivilgesellschaft begeben.
Sachsendorf, Cottbusser Platte. Einst eines der großen DDR-Wohngebiete dieser Art, heute sichtbar bemüht, mit frischen Farben altes Ostgrau abzulegen. Hier wohnen heute gut 10.000 Menschen, auch Andrea Staritz. Gerade kommt sie vom Einkaufen. Was hält sie von den Demonstrationen?
Ich kann es nicht nachvollziehen, dass man auf die Straße geht und für solche Sachen demonstriert. Das müsste eigentlich schon jedem klar sein, dass es notwendig ist. Also mehr kann ich dazu auch schon nicht mehr sagen.
Am anderen Ende der Stadt verspricht ein Schild auf altem Backstein die Zukunft. 1.500 potenzielle Unternehmer habe man schon beraten, sagt Marcel Linge, der Chef der Zukunftsagentur Cottbus. Beeinflussen die anhaltenden Demos das Image seiner Stadt?
Natürlich ist es wie in jedem Bereich, diejenigen, die dagegen sind, schreien immer lauter als die, die Dinge unterstützen. Was natürlich erschreckend ist, dass solche Bilder nach außen gelangen. Bilder von Demonstranten, die mit Fackeln oder mit schwarz gekleidet irgendwelchen Bannern wieder durch Gassen oder Straßen marschieren.
Knapp 100.000 Einwohner hat Cottbus auch eine rege Kulturszene. Einer der Macher ist Philipp Gärtner. Unter anderem betreibt er den Club Skandale. Der hat seit Wochen geschlossen. Warum gibt es aus der Szene kaum Impulse, zum Beispiel für Gegendemonstrationen?
Als Unternehmer muss ich natürlich erstmal gucken, dass ich irgendwie meine Leute durchkriege. Da habe ich eigentlich den Kopf voll. Da interessiert mich schon fast gar nicht mehr, was links und rechts passiert.
Und die Politik? Das Cottbuser Rathaus ist erstaunlich ruhig. Wie schon vor 3 Jahren, als tausende fremdenfeindliche Demonstranten das Bild hier bestimmten, ist von Oberbürgermeister Holger Kelch wenig zu hören. Auch heute keine klare Kante. Warum, Herr Oberbürgermeister?
Ich würde nicht sagen, dass ich mich zurückhalte mit öffentlichen Äußerungen. Für mich ist es wichtig, an die Ursachen dieser ganzen Sache heranzukommen und dann uns gemeinsam Gedanken machen, wie wir dieser Situation Herr werden.
Die direkt gewählte Bundestagsabgeordnete in Cottbus ist Maja Wallstein. 35 Jahre alt, Sozialdemokratin. Sie hat einen offenen Brief initiiert für Solidarität und Zusammenstehen in der Pandemie.
Also wichtig ist, dass es aktuell nicht die Zeit für politisches Blabla ist, sondern jetzt heißt es Butter bei die Fische und konkrete Haltung zeigen. Und ich glaube, wenn man das macht, dann stärkt man auch die, die ich für die Mehrheit halte.
Die SPD-Bundestagsabgeordnete Maja Wallstein in der Reportage aus Cottbus von Andreas Rausch. Es gibt das Coronavirus, es gibt die afrikanische Schweinepest und jetzt gibt es auch wieder die Vogelgrippe. In 2 Putenmastanlagen in Märkisch-Oderland in Brandenburg ist vor ein paar Tagen das Vogelgrippe-Virus nachgewiesen worden. Und das bedeutet, für viele andere Betriebe und auch für etwa Hühner auf privatem Boden im Garten, Stallpflicht. RBB-Reporterin Marie Stumpf hat einen Betrieb in Trebnitz bei Müncheberg besucht.
Hallo Mädels.
Hallo.
Alles gut.
Mädels nennt Dirk Steinhoff seine 12.000 Hühner. Und die sind gut drauf, obwohl sie statt im weitläufigen Auslaufgehege jetzt im Stall sein müssen. Dirk Steinhoff hat sie schon vor 3 Tagen reingeholt.
Das war ja abzusehen. Das war im letzten Jahr schon so heftig. Deswegen haben wir uns gut vorbereitet und haben hier den Vorteil, dass wir ziemlich viel Platz haben.
Denn die Trebnitzer Agrarproduktionsgesellschaft ist ein Biolandhof. Heißt viel Platz, draußen wie auch drin. Wo die Stallpflicht wegen der Vogelgrippe genau gilt, bestimmen übrigens die Brandenburger Landkreise mit sogenannten Risikogebieten. Etwa im Umfeld eines Feuchtgebietes oder in Regionen, wo vermehrt Wildvögel rasten oder viel Nutzgeflügel gehalten wird. In Märkisch-Oderland betrifft das fast das gesamte Oderbruch. Von Trebnitz im Süden und Friezen im Norden bis rüber zur Oder. In ganz Brandenburg müssen etwa 15% der Geflügelhalter ihr Vieh einstellen. Dazu kommen zahlreiche Privathalter. so Henrik Wendorf vom Landesbauernverband.
Es zeichnet sich ab, die Seuche wandert wieder übers Land. Ich glaube, die Landwirte müssen sich jetzt jährlich darauf einstellen und ich glaube, das machen sie auch.
Wann die Hühner wieder raus ins Freie dürfen, ist bisher noch offen. Laut Wendorf ist mit einer Entwarnung erfahrungsgemäß erst ab April zu rechnen, wenn die Wildvögelrouten weniger beflogen werden und dadurch das Ansteckungsrisiko sinkt.
Marie Stumpf berichtete. In Kasachstan herrscht weiter Ausnahmezustand. Es hat Tote gegeben unter Demonstranten und Soldaten. Betroffen von den Unruhen sind auch Familien und Freunde von Berlinerinnen und Berlinern mit kasachischen Wurzeln. Inforadio-Reporterin Marie Steffens hat sie gefragt, wie sie die Situation aktuell erleben.
Für Julia Boxler steht seit einigen Tagen alles still. Die Journalistin ist in Kasachstan geboren und mit 10 Jahren nach Deutschland gekommen. Seit Mittwoch sitzt sie den ganzen Tag am Computer oder am Telefon, versucht ihre Familie und Freunde aus der Heimat zu kontaktieren. Und das ist schwierig.
Ich konnte gestern meinen Großvater erreichen, der gerade in einem Krankenhaus liegt. Andere Verwandte konnte ich leider nicht erreichen. Überhaupt ist die Kommunikation sehr schwer, weil lahmgelegt seit Tagen im ganzen Land. In Almaty im Süden sieht es noch schlimmer aus, da sind alle abgeschnitten. Gestern konnte ich allerdings Freunde erreichen, kurzzeitig. Das ist ein bisschen beliebig, da muss man oft probieren und gestern habe ich es geschafft.
Julia Boxers Großvater ist in Sicherheit. Befreundete Journalisten und Aktivisten haben der 35-Jährigen dagegen von gefährlichen Situationen erzählt.
Es wurde berichtet von friedlichen Demonstrationen, wo Menschen Banner mit Plakaten trugen wie "Wir sind das Volk, nicht Terroristen". Und solche Art von Protesten wurde angegriffen mit scharfer Munition und zwar ohne jegliche Vorbereitung. Es gab auch Tote.
Schon seit Jahren wird in Kasachstan immer wieder demonstriert, erzählt Julia Boxler. Viele hatten Hoffnungen, als der alte Präsident Nazarbayev 2019 durch Tokayev ersetzt wurde. Bisher sei aber nichts besser geworden. Im Gegenteil, die Repressionen gegen Boxlers Freunde hätten zugenommen.
Marie Steffens hat Menschen mit kasachischen Wurzeln aus Berlin gefragt, wie sie die aktuelle Lage in Kasachstan wahrnehmen. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg.
Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.